Garlem, das Schattenspiel von Dane Rahlmeier. Ein Roman aus dem Rick Future Universum von Sven Matthias. Gelesen von Tim Gößler. Fünfter Teil. Der Gangsterboss Connor Varidur hat Garlen an dessen Feind Ruli Khan verkauft. Khans Häscher sind auf dem Weg nach Syndulla, um Garlen zur Strecke zu bringen. Gemeinsam versuchen Garlen und Kirai, aus dem Haus von Kirais Vater zu entkommen, bevor es zu spät ist. Dabei stellt sich ihnen Variduras Killer Nummer 1 in den Weg, Heskar. Er packt Kirai und befiehlt Garlen mit vorgehaltener Waffe, sich zu ergeben.
Das Haus ist voller Wachen. Du kommst hier nicht raus.
Wollen wir wetten? Fragte Garlen. Kirai sah Schweiß auf seiner Stirn glänzen. Seine Wangenmuskeln zuckten.
Tu es, dachte sie. Reiß dich los. Jetzt. Jetzt!
Kirai bäumte sich auf und schrie, als Heskar ihr die Arme so sehr verdrehte, dass ihre Gelenke knackten.
Lass sie los, Arschloch!
Garlens Blick durchbohrte Heskar über den Lauf des Gewehrs hinweg. Das Artefakt an seinem Arm versprühte eine dunkle Aura.
Komm schon, Kleiner, sagte Heskar. Glaubst du, ich hab nicht die Geschichten über dich gehört? Der Sohn des Erzpiraten, der nicht die Gischlocks hat, seine Feinde abzuknallen?
Du solltest nicht alles glauben, was du hörst, sagte Garlen. Und Kirai erkannte die Wahrheit. Nein, er hatte noch nie zuvor getötet. Aus welchen Gründen auch immer. Es überraschte sie und raubte ihr jede Hoffnung. Heskar gab ein kleines Lachen von sich.
Dann schieß, Kleiner! Aber pass auf, dass du sie nicht...
Heskar ächzte, als der rote Strahl seine Stirn durchbohrte. Rauch stieg auf, seine weißen Haare kräuselten sich, sein Griff erschlaffte. Er stürzte zu Boden wie ein gefällter Baum. Kirai rang nach Atem. Sie blickte zu Garlen. Er hatte das Gewehr immer noch erhoben. Sein Blick lag auf der Leiche zwischen ihnen. Er blinzelte, als könne er selbst nicht glauben, was er getan hatte. Weitere Schritte und Stimmen wurden hörbar, viel zu nah. Kirai erwachte aus ihrer Starre. Sie bückte sich nach Heskars Waffe. Dann lief sie zu Garlen, packte seinen Arm und zog ihn mit sich.
»Hier lang! Schnell!«
Varidur hob den Blick, als jemand gegen die Tür seines Büros klopfte.
»Was? Sind Sie da drin?«
»Wo sonst, du Idiot? Bericht!«
»Die Comms sind...«
»Das weiß ich, du Narr!«
Speichel flog zusammen mit Varidurs Worten.
»Was ist mit dem Jungen? Und Kirai?«
Für eine Sekunde war es totenstill hinter der kraftfeldgeschützten Tür.
Wir haben sie noch nicht gefunden. Aber sie können nicht entkommen, Boss. Die Türen nach draußen sind alle verriegelt und...
Nein, sind sie nicht.
Varidur machte eine geistige Notiz, den Mann für seine Inkompetenz zahlen zu lassen. Glied für Glied.
Sie wollen zu den Schiffen. Haltet sie auf.
Finsternis. Ein dunkles Schiff bewegte sich wie ein Schatten durch die psychedelischen Wirbel des Hyperraums. Auf seinem Flug durch das bizarre Kontinuum unterhalb des realen Universums umflog es Verwerfungen von Raum und Zeit, wich aufziehenden Hyperstürmen aus und durchquerte kapillarähnlich verzweigte Metatunnel. Lichtjahre flogen mit jeder Sekunde vorbei, während die ehrfurchtgebietende Weite der Galaxis dahinschmolz. Dann erreichte es einen letzten Tunnel und stürzte wie ein Komet zurück in die Schwärze des Normalraums. Ein Planet leuchtete dort, eine grün-blaue Welt, deren Schein das Funkeln der Sterne überstrahlte und sie mit einem Halo aus Finsternis umgab. Eine Welt der Kriege.
»Wir haben es gleich geschafft«, flüsterte Kirai.
Garland hatte sich von ihr durch Gänge und Säle ziehen lassen, auf dem Weg zu einem der Hintereingänge des Palastes. Die Wachen schienen die Suche nach ihm auf die Korridore in der Nähe seiner Zelle zu konzentrieren, auf der anderen Seite des Gebäudes. Trotzdem konnte er sich nicht entspannen.
»Was ist passiert?« raunte er im Laufen.
»Erzähl ich dir später«, gab sie atemlos zurück. »Wichtig ist jetzt, dass wir von hier wegkommen.«
»Was ist mit deinem Vater?«
»Willst du hierbleiben und ihn fragen?«
»Nicht so wirklich.«
»Na also.«
Ein Moment Schweigen.
»Ich hab ihn abgeknallt«, sagte Garland.
Kirai sah ihn an.
»Ich hab noch nie wen abgeknallt.«
»Ich weiß«, sagte sie, »aber ich dachte, du warst mal Pirat.«
»War ich, aber kein Killer.«
»Na und? Er war einer. Er hat für meinen Vater Männer, Frauen und Kinder getötet. Und er hätte dich auch umgebracht, wenn er die Gelegenheit gehabt hätte.«
»Ich weiß, aber darum geht's nicht.«
»Warum dann?«
»Ich...«
Wie sollte er es ihr erklären? Er hatte noch nie an irgendwelche Götter oder andere höhere Wesen geglaubt. Auch nicht an ein Leben nach dem Tod. Er war überzeugt, dass sie alle nur dieses eine Leben hatten, diese einzige Chance. Es gab nichts, das ihm wirklich heilig war. Nur das Leben an sich vielleicht.
»Heska ist deine Gewissensbisse nicht wert«, sagte sie, als von ihm keine Antwort kam.
»Nein«, sagte Garland, »ist er nicht.
Ich hab keine Gewissensbisse. Ich fühl überhaupt nichts, verstehst du? Ich hab ihn abgeknallt und das war's.«
Rick war im Laufe seines Lebens immer wieder gezwungen gewesen, andere aus Selbstverteidigung zu töten. Garland hatte ihn nie danach gefragt, aber er hatte gefühlt, dass es seinem Freund niemals leicht gefallen war, selbst wenn die Devise lautete, entweder du oder sie. Aber er hatte immer geglaubt, es wäre eine große Sache, ein anderes Leben ausgelöscht zu haben, egal wie niederträchtig dieses Leben gewesen sein mochte. Doch er hatte nicht einmal überlegt, ob es eine Alternative zu Heskas Tod gegeben hätte. Er hatte einfach geschossen.
Und er würde es wieder tun. Er würde jeden einzelnen Syndulon in diesem Haus abknallen, wenn er musste. Und es würde ihn nicht mehr Überwindung kosten, als ein altes Taschentuch wegzuwerfen.
Im Laufen betrachtete er die Schattenhelix.
»Die Schreie der Kinder ihrer Feinde waren ihre Musik«, hatte Vago ihm über die Kronda gesagt. »Sie haben in Blut gebadet. Wortwörtlich. Sie waren völlig verdreht. Geisteskrank. Ein Krebsgeschwür, das ihr halbes Universum verschlungen hat.«
Die Vorstellung, dass er seinen Leuten ähnlicher war, als er bislang geglaubt hatte, öffnete ein winziges, schwarzes Loch in seiner Brust. Doch ihm blieb keine Zeit, darüber nachzudenken. Sie erreichten eine letzte Tür. Kirai öffnete sie einen Spalt breit und spähte vorsichtig hinaus.
»Weiter«, sagte sie.
Die reiche, warme Luft des Gartens wehte ihnen entgegen. Garland erkannte den Springbrunnen wieder, an dem sie erst vor wenigen Stunden zusammen gesessen hatten.
»Halt!«
Er packte Kirais Hand und hielt sie fest. Eine Sicherheitsdrohne flog direkt an ihnen vorbei. Garland sah Kirais und seine eigene Reflexion deutlich in den fünffachen Kameralinsen. Aber die Maschine ignorierte sie und schwebte seelenruhig weiter.
»Mach dir darüber keine Sorgen«,
flüsterte Kirai, hörbar ungeduldig.
»Wir müssen zum Landeplatz vor dem Haus.«
Garland blickte sich um. Es waren keine Wachen zu sehen. Waren sie alle im Haus oder lauerten sie hinter den Bäumen auf sie?
»Und wie kommen wir dahin?«
»Dorthin durch.«
Kirai deutete zu dem langen Arkadengang, der einmal um das Haus herumführte. Die Stützpfeiler waren von Kletterpflanzen mit grün-goldenen Blättern umwuchert.
»Und danach durch den Garten.«
Sie holte einmal Tiefluft. Garland war klar, dass ihre Anspannung nicht kleiner sein konnte als seine eigene, aber sie hielt sich überraschend gut.
»Bereit?«
fragte sie. »Nö«, sagte Garland, »aber das macht eh keinen Unterschied, oder?« Die Energiezelle zischte erschreckend laut, als er sein Gewehr durchlud. »Bleib direkt hinter mir.«
»Von wegen«,
sagte sie. Heskas Waffe im Anschlag blieb sie direkt an seiner Seite. Er ahnte, dass er keine Chance hatte, ihr das auszureden.
»Kannst du mit dem Ding umgehen?«
fragte er mit Blick zur Pistole.
»Gut genug«, sagte sie, aber sie sah ihn dabei nicht an.
Sie schlichen sich durch den Schatten des Arkadengangs. Galen hörte gedämpfte Schritte und Stimmen hinter den Fenstern des Hauses und die Rufe der Nachttiere aus Dschungel und Garten. Und darüber, so laut wie ein Hydraulikhammer, sein eigenes Herz. Jedes Rascheln, jedes Knacken ließ ihn zusammenzucken.
Trotzdem. Zu einfach, dachte er. Das ist viel zu einfach.
Nein, nicht mehr.
»Die Schiffe!«
hörte er jemanden im Haus rufen.
»Sie wollen zu den Schiffen!«
»Scheiße«, versuchte Garland mit trockener Kehle zu sagen. Er sah grellgrüne Panik in Kirais Blick. Wie von einem Peitschenknall angetrieben, rannten sie los.
Im Schutz der Arkaden umrundeten sie das Haus und blickten aus der Deckung von Sternpinien und Nebelfichten zum vorderen Teil des Gartens. Wie zuvor ruhten die vier Elfenbeinschiffe dort wie riesenhafte, verknöcherte Mantarochen auf einem Trio von Landekufen. Sie waren von einem Dutzend Lichtsäulen umgeben, deren Schein die Silberverzierungen der Außenhüllen funkeln ließ.
»Welches davon ist unseres?« fragte Galen.
»Das Erstbeste«, sagte Kirai. »Komm!«
Sie liefen weiter. Die Schiffe rückten mit jedem Schritt näher und dennoch quälend langsam. Sie hörten die halbe Armee, die durch das Haus rannte. Die Leute ihres Vaters waren auf dem Weg zum Haupteingang, der dem Landeplatz direkt gegenüber lag. Sie würden ihn jeden Moment erreicht haben.
»Die Waffe runter!«
Garland hörte die Stimme aus einem anderen Teil des Gartens. Er wirbelte herum und feuerte, genau wie Kirai. Laserstrahlen flogen hin und her. Kirai und er warfen sich ächzend zur Seite, während zwei Wachleute ihnen schießend entgegeneilten. Die meisten ihrer Schüsse wurden von der umgebenden Flora abgefangen. Einige zischten so nah an Garlands Gesicht vorbei, dass er ihre Hitze auf seinen Wangen spürte. Er sah den turmhohen, rostroten Baum, den die Wächter fast passiert hatten, und drückte den Abzug durch. Das Gewehr gab einen langen, harten Strahl von sich. Gebündeltes Licht fuhr wie ein Messer durch Borke und Stamm, scheinbar ohne Wirkung. In der nächsten Sekunde hörten sie ein Knarren. Der Baum fiel. Sein Aufprall erschütterte den Boden und erstickte das Ächzen der Wächter, die er unter sich begrub.
»Weiter«, befahl Galen und hörte das schmerzerfüllte Stöhnen der beiden Syndolonen. Nur ein Dutzend Schritte und das Elfenbeinschiff ragte vor ihnen auf. Es war nicht das Schiff, das sie nach Syndulla gebracht hatte, aber genauso eindrucksvoll und teuer.
Garland gab Kirai Rückendeckung, während sie auf ihr Armbandkomm tippte.
»Bitte«, flüsterte sie verzweifelt, »bitte.« »Beeil dich«, rief Garland.
Zu spät. Die Wächter stürmten aus dem Haus, eine Flut von tätowierten Männern in dunklen Mänteln.
»Da sind sie«,
rief einer von ihnen. Kirai ächzte, als Garland sie hinter die vorderste Landekufe des Schiffes schubste. Er feuerte aus der Deckung, während rotes Licht um sie herumflog und in die Kufe und den Rest des Schiffes einschlug. Dass sie ihn lebend wollten, beruhigte ihn kein Stück. Erstens hatte er keine Ahnung, ob das auch für Kirai galt, und zweitens bedeutete Gefangenschaft durch Varidurs Männer ein viel zu frühes Wiedersehen mit den Speichelleckern von Ruli Khan. Er sah die Wächter ausschwärmen. Sie machten Anstalten, das Schiff zu umzingeln. Ihr Plan war klar, ihn so lange hinzuhalten, bis er seine Waffenladung verballert hatte. Und es sah so aus, als würde ihr Plan aufgehen, denn die Energiezelle hatte nur noch 23% Ladung. Die Luft war durch die Laser aufgeheizt und stank nach Ozon. Durch ihr Wabern blickte Galen zum Palast und sah hinter einem erleuchteten Fenster eine vertraute Silhouette. Varidur stand dort und beobachtete den Kampf vor seinem Haus. Selbst auf die Entfernung hin spürte Garland die kalte Wut des Mannes.
»Und wieder ein Todfeind mehr«, dachte er. »So langsam sollte ich aufhören, die Typen zu sammeln.« Er biss die Zähne zusammen, duckte sich vor einschlagenden Strahlenlanzen und erwiderte das Feuer, ständig die Schreie der getroffenen Wächter in seinen Ohren. Sein Herz donnerte. Lauter, lauter, lauter.
»Ki«,
stieß er mit zusammengepressten Kiefern hervor.
»Es wird hier langsam brenzlig!«
Ein langes Zischen ertönte hinter ihm. Eine Waffe, durchzuckte es ihn. Er wirbelte herum und sah, wie die Gangway des Schiffes ausgefahren wurde. Trotzdem erlaubte er sich nicht durchzuatmen.
Rein, befahl er Kirai. Los!
Sie gehorchte und floh die knochenweiße Treppe hinauf ins Schiff, wobei sie blindlings in den Garten feuerte. Garlen gab 2 Schüsse nach rechts ab, traf einen Wächter in die Brust, duckte sich vor einem Schuss, feuerte nach links, dann rannte er ihr nach.
»Klappe zu«, rief er.
Kirai drückte ein Kontrollfeld. Das Schiff versiegelte sich. Sie hörten die Laserschüsse dumpf gegen die Außenhülle schlagen, wie ein Hagel aus roter Energie.
»Ging es nicht noch dramatischer?«
Garlen wischte sich die schweißnasse Stirn.
»Tut mir leid«, sagte sie. »In der Aufregung habe ich das Passwort durcheinandergebracht. Ich...«
»Vergiss es«, sagte er, »zur Brücke!«
Sie rannten durch das Schiff, das sie mit warmem Licht und strahlend weißen Korridoren begrüßte. Die Brücke war ein Wunder aus kristallinen Bedienelementen in allen Regenbogenfarben und 2 hyperergonomischen Pilotensesseln, bezogen mit etwas, das aussah wie purpurner Samt. Das konkave Brückenfenster zeigte Varidurs Männer, die sich aus ihrer Deckung trauten und das Schiff weiter unter Beschuss nahmen. Die Maschine ließ eine Sirene schrillen. Garlen und Kirai warfen ihre Waffen weg. Garlen streifte den Rucksack ab, warf sich auf einen Samtsessel und starrte für einen Moment überfordert auf die Unzahl von Kontrollkristallen.
»Wie zum Geier startet man dieses...«
»Schiff, Antriebe hochfahren und Landeklammern lösen«,
befahl Kirai. Sie nahm neben ihm Platz und schnallte sich an.
»Zu Befehl«,
erwiderte die Maschine mit sanfter Stimme. Ein leises Zittern ging durch den Rumpf, als die Antriebe zum Leben erwachten.
»Und die Schilde hoch«, fügte Garlen hinzu.
»Schilde werden hochgefahren.«
Ein Schleier, so dünn und schillernd wie eine Seifenblase, legte sich um das Schiff und schluckte den Laserhagel ihrer Belagerer. Trotzdem beruhigte sich Garlen nicht. Er sah, wie die Wächter die anderen 3 Schiffe ansteuerten, jedes davon genauso schwer bewaffnet wie ihr eigenes.
»Schiff, Waffensysteme aktivieren, sofort!«
Er hörte ein mehrfaches Surren und Zischen, als die Maschine die Protonenblaster ausfuhr.
»Andere Schiffe anvisieren!«
Garlen grinste böse. »Und Feuer!« Das Schiff gehorchte. Die Wächter stoben panisch zurück, als es einen Sturm roter Partikelstrahlen entfesselte, der in die anderen Maschinen einschlug und ihre Hüllen durchlöcherte. Explosionen machten die Nacht zum Tage. Ihre Macht ließ die Erde dröhnen und brachte ihr eigenes Schiff zum Beben.
»Viel Glück bei der weiteren Verfolgung, Kumpels«, dachte Garlen. »Jetzt bring uns in den Orbit. Schnell!«
Mit kreischenden Antrieben schoss das Schiff über Varidurs Palast hinweg. Dann jagte es den Sternen entgegen, begleitet von Garlens Lachen.
»Yeah!«
jubelte er, erleichtert über die plötzliche Stille der Sirenen.
»So macht man das, ihr Pfeifen! Schreibt euch das hinter die Spitzohren!«
Er drehte seinen Sessel zu Kirai. Sein Lachen verstummte. Sie hatte die Augen mit einer Hand bedeckt. Ein stummes Schluchzen schüttelte sie.
»Hey«, sagte er sanft, »Ki, wir haben's geschafft. Alles ist gut. Gleich sind wir im All und...«
Sie wischte sich die Augen ab.
»Nein, das ist es nicht. Er ist für unsere Flucht gestorben.«
»Er?«
»Tiru«,
sie flüsterte den Namen nur.
»Der einzige Freund, den ich in diesem Haus hatte. Und er hat ihn umgebracht.«
Sie sah ihn an.
»Und wenn er uns findet?«
»Wird er nicht«, sagte Garlen. »Ich bin ziemlich gut im Untertauchen.« Vago konnte ein Lied davon singen.
»Er wird uns finden«,
flüsterte sie. Es war ein kalter, harter Fakt.
»Hey«,
Garlen streckte die Hand nach ihr aus.
»Vertrau mir. Ich weiß, was ich tue.«
Ein Alarm schrillte los.
»Warnung! Mehrere Waffensysteme haben uns erfasst.«
fügte Garlen hinzu. »Zumindest die meiste Zeit.«
Noch bevor das Schiff den Orbit durchbrach, hatten seine übrigen Techniker ihm die Kontrolle über das Kommsystem des Hauses zurückgegeben. Varidur hatte sich augenblicklich mit seinen Agenten innerhalb der Raumüberwachung verbinden lassen und sie daran erinnert, wem ihre Loyalität gebührte.
»Bringt das Schiff zurück«,
hatte er befohlen, seine Stimme vor Wut bebend. Er rieb sich gedankenverloren die mittlerweile verbundene Wunde an seiner rechten Handkante.
»In einem Stück. Und das so bald wie möglich.«
Verstanden, Connor Varidur. Überlassen Sie die Sache uns. Kirai musste wissen, dass sie ihm nicht entkommen konnte. Nicht ein zweites Mal. Tirus Tricks waren gut, aber er hatte die Hälfte der Heimatflotte unter seiner Kontrolle. Noch bevor sie Syndulas Gravitationsfeld hinter sich lassen konnten, würde man sie wieder eingefangen haben. Sie musste das wissen. Warum also drehte sie nicht um? Ein Piepen ließ ihn aufblicken. Das zersplitterte Display des Comm-Systems zeigte eine eingehende Holo-Übertragung. Varidur aktivierte sie. Die Stimme, die er hörte, ließ seine Knochen gefrieren. Ein abgründiges Grollen, das ihn an Blut und Stein erinnerte.
Connor Varidur, Ruli Khan richtet seine Grüße aus. Unsere Ankunft steht bevor. Halten Sie den Jungen bereit.
Varidur schluckte, wobei er die Schlinge um seinen Hals deutlich spürte. Natürlich, sagte er. Mehrere Schiffe glichen sich ihrem Vektor an. Garland betrachtete ihre Projektion auf dem Hauptschirm. 8 chromschwarze Maschinen, die auf den weißen Feuerschweifen ihrer Schubdüsen heranjagten, die atemberaubende Kulisse des blau-grün-gelb leuchtenden Planeten hinter sich. Der Waffenscan des Elfenbeinschiffs offenbarte ein ganzes Arsenal an Protonenblastern, schweren Lasern und Lenkraketen.
Hier spricht die Raumüberwachung von Syndulla. Ihr Flug wurde nicht genehmigt. Deaktivieren Sie Ihre Antriebe oder wir eröffnen das Feuer.
Garlands Gedanken rasten. So gut der Schild ihres Schiffes auch sein mochte, gegen die Armada da draußen würde er nicht lange bestehen.
Achtung, meldete das Elfenbeinschiff. Fremde Schiffe feuern.
Eine Kaskade von Erschütterungen traf die Maschine. Die Luft entwich keuchend aus Garlands Lungen, als er gegen die Gurte seines Sessels geschleudert wurde. Er hörte Kirai ächzen.
Das war unsere einzige Warnung. Deaktivieren Sie Ihre Antriebe oder wir sind gezwungen, Sie abzuschießen.
Sie holen auf.
Kirais Stimme brach und wurde zu einem Kieksen.
Was sollen wir machen?
Gute Frage, murmelte Garland. Vielleicht können wir sie irgendwie austricksen, ihnen irgendeine Story verkaufen.
Die Kerle stehen auf der Lohnliste meines Vaters, sagte Kirai.
Mehr musste sie zu dem Thema nicht sagen.
Achtung, warnte das Schiff erneut.
Treffer um Treffer um Treffer schlug auf sie ein. Die Macht der Aufschläge ließ Garland und Kirai aufschreien, während sie in ihren Gurten gewaltsam hin- und hergerissen wurden. Garlands Puls hämmerte in seinen Schläfen. Die schwarzen Schiffe waren schneller, besser bewaffnet und darüber hinaus schlichtweg zu viele. Sie waren dem Gravitationsfeld des Planeten noch zu nah, um in den Hyperraum springen zu können. Und selbst wenn sie es schafften, würden ihnen ihre Verfolger sofort nachsetzen. Sie konnten nicht gewinnen. Es gibt einen Ausweg, dachte er, so wie damals. Den Weg durch die Hölle. Einen Weg, von dem du vielleicht nie wiederkehrst. Er war ihn schon einmal gegangen, bei der Flucht von der Heimatwelt seines Volkes. Die Erinnerung ließ ihn schaudern.
Vater der Sterne, flüsterte Kirai, sie werden uns kriegen. Sie werden uns kriegen und sie werden uns zurückbringen und er wird...
Die nächsten Treffer rissen ihr das Wort ab. Garland biss sich auf die Zunge, als er erneut durchgeschüttelt wurde. Er schmeckte Blut. Sie konzentrieren das Feuer auf die Antriebe, dachte er. Sie schießen uns manövrierunfähig und pflücken uns aus dem All. Die Armada war zu allen Seiten ausgeschwärmt und hatte sie bereits eingeholt. Garland wagte es nicht, auf die Anzeige der Schildenergie zu blicken. Dann ein alarmierendes Piepen im Lärm der Sirenen.
Garland!
Kirai deutete auf den Scanner. Garland erstarrte. Ein Schiff war aus dem Hyperraum gefallen und hielt direkt auf sie zu. Eine hässliche Monstrosität. Wie die stahlgewordene Darstellung irgendeines Sternenungeheuers. Ein Schiff der Druhun.
Game over, dachte Garland. Sie sind es, oder? Die Leute von diesem Ruli Khan.
Garland konnte nichts erwidern.
Du bringst euch beide um, du Idiot. Ihr habt nur eine Chance zu überleben. Tu es, oder sie kriegen euch.
Wieder Schüsse, von allen Seiten. Wie die Fäuste zorniger Götter, die auf das Schiff einschlugen.
Warnung, meldete das Schiff. Schildenergie kritisch.
Garlin?
Er sah das ängstliche Flackern in Kirais Augen und dachte daran, was er selbst einst dem Geist des Meeres gesagt hatte.
Scheiß auf die Angst und scheiß auf die Druhun. Helix, rief er gegen den Lärm an.
Das Artefakt reagierte nicht. Sein Herz raste. Der Schweiß lief ihm in Strömen. Die Angst hielt ihn gepackt. Die Angst vor der Welt der Finsternis, die ihn in seinen Albträumen heimsuchte. Die Angst vor dem einzigen Weg, der ihnen noch blieb und der sie vielleicht direkt ins Verderben führte. Rote Lichter erschienen auf dem dunklen Metall des Druhun-Schiffs.
Achtung, sagte das Elfenbeinschiff. Fremdes Schiff aktiviert Waffensysteme.
Helix, wiederholte Garlin. Kirai sah ihn an, als habe er den Verstand verloren.
Du kannst es, dachte er. Du kannst sie beherrschen. Du bist ein Herr des Abgrunds. Tu es!
Er versuchte nicht an die Schrecken des Schattenraums zu denken, versuchte seine Furcht zu vergessen. Er hatte vorhin ein Tor geöffnet und er hatte es überlebt. Die Helix gehorchte ihm. Er war ihr Meister, der Letzte der Konda.
Ich befehle dir, uns verflucht nochmal aus dieser Scheißmisere rauszuholen, sagte er mit mehr Selbstsicherheit, als er es für möglich gehalten hatte. Jetzt!
Und die Helix folgte seinem Befehl. Schwarze Strahlung ging von ihr aus und hüllte die Brücke ein.
Kirai! Rief Garlin atemlos. Er krallte sich an die Armlehnen des Pilotensessels. Mach besser die Augen zu!
Aber sie begriff nicht, sah mit ihm zusammen den schwarzen Riss, der sich zwischen dem Elfenbeinschiff und den Druhun auftat und die Sterne auszulöschen schien. Sie schrie, gemeinsam mit Garlin, als der Riss sie verschluckte, und sie schrie, als sie durch die sternenlose Finsternis des Schattenraums rasten. Die fremdartige Physik des dunklen Universums raubte ihnen die Farben, verwandelte sie in kreischende Gespenster. Garlin sah Kirais Blick. Ihre Pupillen waren winzig, ihr Herz schien stillzustehen. Er wagte es kaum, sie anzusehen. Der Schattenraum hatte ihr alle Schönheit geraubt, sie zu einem kalten, fahlen Ding entstellt. Verzerrte Schreie gellten in seinen Ohren, so tief wie das Brummen von Schiffsantrieben, dann schrill und messergleich, und er begriff, dass es ihre eigenen Schreie waren, die er hörte. Die vollkommene Schwärze jenseits des Schiffes zerrte an seiner Seele, drohte alle Wärme, alles Leben aus ihm herauszusaugen. Und aus der Schwärze kamen die Monster, angezogen von seiner Angst wie Motten vom Licht, mit leuchtenden Glotzaugen, Kiefern wie Schaufelbagger und Zähnen so scharf wie Laserskalpelle schwammen sie auf das Schiff zu, getrieben von Fischflossen aus schwarzen Schleiern. Ein Schwarm von Albträumen. Sie rammten die Außenhülle, schlugen ihre Mäuler durch den durchlässig gewordenen Schild. Das Schiff schrie Warnungen, die als dunkle Klingen aus Schall in seine Ohren stachen. Die Schläge der Schattenmonster klangen wie das Dröhnen brechender Gletscher. Der Ton war kalt auf seiner Haut, in seinem Verstand. Und er konnte nicht wegsehen. Was er auch tat, er konnte nicht wegsehen.
Nein, schrie Garlin und erschrak abermals vor seiner monströs mutierten Stimme. Nein, nein, hör auf, bring uns zurück, bring uns zurück.
Wieder ein Riss vor dem Schiff, diesmal mit Sternen gefüllt. Das Elfenbeinschiff raste aus dem Abgrund zurück in sein Heimatuniversum. Keine Spur von den Druhun oder den Schiffen der Syndulon. Die Farben kehrten zurück, die Schreie verstummten. Doch nicht die Einschläge auf das Schiff. Garlin sah es auf dem Scanner. Der Albtraumschwarm war ihnen gefolgt und schlug und biss gegen die Elfenbeinhaut des Schiffes, wahnsinnig vor Hunger und Zorn.
Warnung, sagte das Schiff. Fraktur der Außenhülle in Sektor 4, 18 und 21. Automatische Versiegelung eingeleitet. Warnung. Neue Fraktur in...
Garlin packte die manuelle Waffenkontrolle, ließ den Scanner den Schwarm anvisieren. Partikelfeuer blitzte auf, schoss ein Monster nach dem anderen aus dem All. Atomisierte sie. Selbst als keine weiteren Einschläge folgten und das Schiff Entwarnung gab, wagte Garlin es nicht, die Waffenkontrolle loszulassen. Eine lange, lange Zeit war er allein damit beschäftigt, Luft zu holen. Nur langsam akzeptierte sein Verstand, was geschehen war. Die Helix hatte ein Portal geöffnet. Sie waren ihren Verfolgern entkommen. Sie lebten. Erst war es ein leises Kichern, das sich seiner Kehle entrang. Dann wurde es zu einem Lachen. Wir haben's geschafft. Als er das begriff, küsste Garlin die Helix. Danke. Ich nehme alles zurück, was ich über dich gesagt habe. Oder zumindest das meiste. Ich hab doch gesagt, vertrau mir. Garlin drehte sich zu Kirai. Er vergaß seine Freude sofort, als er sah, wie sie die Arme um sich geschlungen hatte, ihr ganzer Körper vor Kälte zitternd, nacktes Grauen in ihren Augen.
Ki, sagte er sanft, hey, ich bin's.
Er streckte die Hand nach ihr aus, doch sie wich vor ihm zurück, wimmernd vor Angst. Die Wanderer. Varidurs Fingernägel gruben sich in das düste Holz seines Schreibtischs, während er den Berichten seiner Leute lauschte. Kirai und der Junge waren entkommen. Eines seiner Schiffe war gestohlen, der Rest vernichtet. Und Heska, seit Jahrzehnten sein treuster und fähigster Untergebener, tot. Die Raumüberwachung hatte die Flüchtlinge verfolgt und aufgebracht und dann wieder verloren. Die Details variierten. Einer seiner Agenten berichtete, ihr Schiff sei in den Hyperraum entkommen. Ein anderer behauptete, eine plötzliche Raumzeitverwerfung habe die Maschine verschlungen. Diese Nacht würden Köpfe rollen. Varidur schwor sich, die Exekution selbst vorzunehmen. Doch im Augenblick stand er mit leeren Händen da. Und das Schiff mit Kahns Lakaien an Bord wartete im translunaren Orbit. Varidur schloss kurz die Augen, als das Kommsystem eine eingehende Übertragung meldete. Für einen Moment überlegte er, sie weiter hinzuhalten. Doch das konnte sich als äußerst ungesund herausstellen.
Durchstellen, befahl er.
Wie zuvor übertrugen Kahns Handlanger nur ein Audiosignal.
Connor Varidur!
Ein Schauer lief sein Rückgrat hinab, als er die Blut- und Steinstimme wieder vernahm. Er versuchte, sich das Wesen vorzustellen, dem diese Stimme gehörte. Etwas an der Sprechweise klang künstlich, mechanisch, und gleichzeitig wirkte sie monströs organisch. Sprach er mit einem von Kahns sagenumwobenen biomechanischen Kriegern, seinen namenlosen Vollstreckern?
»Ich grüße Sie«, antwortete er beinahe freundlich.
»Die Kreatur ist Ihnen entkommen«,
sagte die Stimme aus Blut und Stein. Es war keine Frage. Varidur legte die Hände zusammen, um sie ruhig zu halten.
Es gab eine Raumzeitverwerfung im Orbit des Planeten.
Varidur nickte, auch wenn es bei einer Audioübertragung sinnfrei war.
Ich weiß, meine Agenten haben mir davon...
Eine ähnliche Verwerfung haben wir bereits zuvor gemessen. Die Kreatur hat sie schon einmal zur Flucht benutzt.
Davon weiß ich nichts, aber...
Wohin ist sie geflohen?
Woher bei allen Dunkelwolken sollte er das wissen?
Wohin?
Fragte die Stimme, scharf wie ein Laser. Und Varidur verspürte etwas, das ihm schon vor langer, langer Zeit fremd geworden war. Kalten Angstschweiß auf seiner Stirn. Er war der heimliche Herr von Syndulla, ja, mächtiger als viele Regenten und Premiers seiner Welt. Aber Syndulla und seine Kolonien waren letztlich nur ein winziger Teil der Galaxis. Und die Wesen dort draußen im Orbit waren die Gesandten von Ruli Khan, einem Mann, der die halbe Milchstraße in seiner Tasche hatte. Sein Mund war knochentrocken, seine Zunge fuhr über spröde Lippen. Varidur verachtete sich selbst für seine Schwäche. Es gab nur eine einzige, winzige Chance, lebend aus dieser Sache herauszukommen.
»Lassen Sie mich erklären«,
sagte er und hielt seine Stimme so ruhig und neutral, wie er nur konnte.
»Anscheinend haben verräterische Elemente in meinem Haus dem Jungen zur Flucht verholfen und meiner Tochter, sie ist bei ihm. Ich habe Mittel und Wege, sie ausfindig zu machen.«
»Zirgul«, dachte er, »meine einzige Chance.«
»Präzisieren Sie!«
Die Stimme aus Blut und Stein klang ungeduldig, aber zumindest war sie bereit, zuzuhören. Hoffnung flammte in Varidurs Brust auf.
Geben Sie mir etwas Zeit und ich kriege Sie zurück. Und den Jungen. Das alles stellt nur eine kleine Verzögerung dar. Nichts weiter. Sie haben mein Wort.
Ein quälend langer Moment der Stille.
Sie haben eine Standardstunde, Connor Varidur, sagte Karns Handlanger. Wir raten Ihnen, Ihr Wort zu halten.
Die Übertragung brach ab. So fühlte es sich also an, dachte Varidur und schluckte, wenn das eigene Leben am seidenen Faden hängt. Er betätigte das Kommsystem.
Zirgul, wach auf und komm hoch! Sofort!
Stille am anderen Ende, dann eine zirpende, verschlafene Stimme.
Meister, was ist geschehen?
Du hast mich gehört.
Ja, Meister, sofort, Meister.
Varidur goss sich ein Glas bedonischen Slag ein und leerte es in einem Zug. Dann ein weiteres. Dennoch blieb seine Kehle trocken wie zuvor. Zirgul, dachte er, das bestgehütete Geheimnis seines Hauses, das er in einer unterirdischen Kammer aufbewahrte, von der nicht einmal seine Tochter etwas ahnte. Eine der nützlichsten Investitionen seines Lebens. Seit er den alten, tatterigen Xirda vom Sklavenmarkt auf Kammer Garila erstanden hatte, hatte er keinen einzigen der 3 Millionen Galax bereut. Die Xirda waren eine steinzeitliche insektoide Spezies von einem der Monde des Gasriesen Elsidior, irgendwo im Gandhara-Cluster. Sie besaßen keine eigene Technologie und waren daher wehrlos gegen die Sklavenjäger, die mit schöner Regelmäßigkeit auf ihrer Welt einfielen. Viele Xirda, insbesondere die Vertreter der Priesterkaste, waren psi-begabt und ungewöhnlich sensitiv für telepathische Strömungen. In eine drogeninduzierte Trance versetzt, konnten sie selbst über transgalaktische Entfernungen miteinander kommunizieren. Doch Zirgul, ein Sklave, seit er aus einem Brutbeutel geschlüpft war, besaß ein ganz besonderes Talent. Ein Talent, das ihn unendlich wertvoll für einen Mann in Varidurs Branche machte. Traumschnüffler nannte er sich selbst. In seiner Trance war er fähig, jedes Lebewesen ausfindig zu machen. Ob im Real- oder Hyperraum, es spielte keine Rolle, wo es sich befand. Zirgul konnte seinen Geist anzapfen und seine Spur aufnehmen. Vorausgesetzt, er besaß den richtigen Fokus dafür. Haare, Schuppen, Blut. Den kleinsten Fitzel von DNS der Zielperson. Im Laufe der Jahre hatte Zirgul auf diese Weise nicht nur ein Dutzend von Varidurs ärgsten Feinden aufspüren können, er hatte auch Heska und die anderen Mitglieder der Suchmannschaft auf Kirais Spur geführt, gleichgültig wie angestrengt sie versucht hatte, ihren Häschern einen Schritt vorauszubleiben. Zirgul war es, der Tiro bei ihr gesehen und den Verräter entlarvt hatte. Er hatte Kirai einmal gefunden und er würde sie wiederfinden. Oder Varidur würde ihm seine Facettenaugen eigenhändig ausbrennen. Er drückte einen geheimen Knopf, der in die Intarsien seines Schreibtischs eingearbeitet war. Ein winziger Verschlag öffnete sich lautlos. Varidur nahm die Fiole, die darin lag. Er schüttelte sie. Dann hielt er sie gegen das Licht und bewunderte die leuchtende, rubinrote Flüssigkeit darin. Kirais Blut. Der Fokus, den Zirgul brauchte. Leder knautschte, als er sich in seinen Sessel zurücklehnte. Wieder spürte er den tiefen Stich, den ihr Verrat in seinem Herzen hinterlassen hatte. Gedankenverloren betrachtete er das Blut in der Fiole. Dasselbe Blut, das auch durch die Venen ihrer Mutter geflossen war. Das Blut von Verrätern. Er hätte es wissen müssen. All seine Liebe und Hingabe waren vergebens gewesen. Doch das zählte nicht. Nur sein eigenes Leben war jetzt wichtig. Ihm war klar, wenn er Kirai nicht fand und mit ihr den Jungen, war sein Schicksal besiegelt. Für einen Moment verwünschte er sich dafür, sich mit einer Kreatur wie Ruli Khan eingelassen zu haben. Doch es war Zeitverschwendung zu bedauern, was er nicht mehr ändern konnte. Und noch war es nicht zu spät. Er konnte eine Niederlage trotzdem in einen Triumph verwandeln. Er war nicht dorthin gekommen, wo er heute stand, weil er sich von Unvorhergesehenheiten umwerfen ließ. Eine Tür knarrte leise. Varidur blickte auf und erwartete, Zirguls kleinwüchsige Gestalt durch den geheimen Zugang in sein Büro treten zu sehen. Seine starren Facettenaugen in dem helmartigen Kopf aus dunkelgrünem Chitin, die 4 spillerigen Arme mit den 3 Fingern, die er ständig nervös knotete und verschränkte.
Du hast mich warten lassen, alter Käfer, wollte er sagen. Aber da war niemand. Die Geheimtür blieb verschlossen. Dafür stand die Tür zum Korridor offen, bis ein unspürbarer Wind sie wieder zu verschließen schien. Faridur stutzte, als er für einen Moment ein kaum wahrnehmbares Flirren in der Luft sah, den Hauch eines Umrisses, der näher kam, groß, skeletthaft. Tarnpolymer. Faridurs Finger zuckte sofort zum Alarmknopf des Kommsystems und gefror mitten in der Bewegung, als eine Welle aus Frost seinen Verstand traf und ihn zurück in seinen Sessel warf. Es war nicht das erste Mal, dass er von einem Telepathen angegriffen wurde. Bislang war sein Wille immer stark genug gewesen, jede Attacke mit Leichtigkeit abzuschmettern. Nicht dieses Mal. Faridur bäumte sich auf, als Finger wie Skalpelle durch seine Hirnwindungen schnitten. Er wollte schreien, aber er konnte nicht. Sein ganzer Körper war wie versteinert, gehörte nicht länger ihm. Wie eine Statue verharrte er in seinem Sessel, während seine Herzen gegen die Brust hämmerten. Der Geist eines Gesichts erschien vor ihm, als sich das halb unsichtbare Wesen zu ihm beugte. Es grinste ihn an, wie ein Totenschädel aus hauchzartem Glas, gierig nach seinem Schmerz. Erinnerungen wurden aus Faridurs Schädel gerissen. Die Ereignisse der heutigen Nacht rasten wie ein Holofilm im schnellen Vorlauf durch seinen Geist. Seine Synapsen brannten in tiefblauem Feuer. »Ah«, machte das fast unsichtbare Wesen, als tränke es genüsslich seine Gedanken. Faridur spürte etwas Warmes, Nasses sein Bein hinabrinnen. Seine Hände verkrampften sich hart um die Armlehnen, so dass seine Knochen zu zersplittern drohten. Und das Wesen zehrte weiter von seinen Erinnerungen, voller Lust und Bosheit. Als stünde ein Kommkanal in beide Richtungen offen, konnte Faridur für einen Sekundenbruchteil in die Gedanken der Kreatur blicken. Er sah die lange Reise, die sie hinter sich hatte. Eine sterbende Terranerin, blutend auf der Brücke ihres Schiffs. Gestohlene Erinnerungen an Hesker und die anderen, die Kirai zu ihm gebracht hatten. Sie hatten das Wesen hierher geführt, ohne es zu ahnen. Es suchte dasselbe wie Rulikans Leute, dasselbe wie er. Es suchte den Jungen. Die Zähne so fest aufeinander gepresst, dass sie drohten, ihm im Mund zu zerspringen, strengte Faridur all seine Kraft an und bäumte sich gegen den telepathischen Griff des Wesens auf. Doch seine Glieder waren wie schockgefroren, seine Nerven gelähmt. Und noch immer wühlten die eisigen Krallen durch seinen Verstand und entrissen ihm seine Geheimnisse. Dann war es vorbei.
»Ich danke dir, Connor Faridur«, sagte eine flüsternde Stimme, kalt wie das All.
Zwei Hände packten seinen Kopf. »Nein«, wollte Faridur schreien. Dann gab es einen plötzlichen Ruck. Sein Sichtfeld wurde um 180 Grad herumgerissen, von der Tür zum Fenster hinter ihm. Dann war nichts als Schwärze. Noch bevor Zirgul das Büro seines Herrn durch die Geheimtür betrat, spürte er die Kälte, die von dem Raum ausging. Keine körperliche Kälte, eine Kälte des Geistes, die er in seinem eigenen, durch die Stims, die er sich gespritzt hatte, hellwachen Geist spürte.
»Meister«,
zirpte Zirgul,
»was ist geschehen? Alles ist voller Wut und Verwirrung.«
Er trat näher, die Finger emsig ineinander verknotend, als könnte das seine Nervosität lockern. Er sehnte sich nach einer weiteren Dosis Traumstaub, um wieder in die Gnade des Schlafes herabzusinken, fernab von dem Wust aus Gedanken und Stimmungen, der die Luft auflud wie ein Gewitter.
»Meister!«
Sein Gebieter saß hinter seinem Schreibtisch. Sein Kopf lag schlaff auf seiner Schulter, als würde er schlafen. Das Feuer seines Geistes und seines schrecklichen Willens, das jedes Mal gedroht hatte, Zirgul zu verbrennen, wenn er ihm gegenüberstand, war erloschen. Zirgul legte alle vier Hände an seinen Mund. Seine Fühler standen aufrecht wie Blitzableiter.
»Oh nein!«
zirpte er.
»Oh nein!«
»Ah, Faridurs kleiner Seher!«
Zirgul summte erschrocken, als er die Stimme hörte. Nein, er fühlte sie.
direkt in seinem Kopf, kalt und flüsternd. Sie hielt ihn mit eisernem Griff gepackt, und er wusste, wenn er versuchte, sich gegen ihren Einfluss zu wehren, würde sie ihn zerbrechen wie einen vertrockneten alten Zweig.
»Du hast jetzt einen neuen Meister, kleiner Seher«, sagte die Stimme. »Ich will, dass du jemanden für mich findest.«
Wie von unsichtbaren Fingern erhoben, schwebte eine Fiole direkt vor Zirguls Facettenaugen. Sie war gefüllt mit rubinroter Flüssigkeit.
»Ganz ruhig«, Galen hob die leeren Hände. »Es ist vorbei, versprochen!«
Er schnallte sich ab und trat zu Kirais Pilotensessel. Sie zuckte zusammen.
»Bleib, wo du bist!«
Ihr ängstlicher Blick wechselte von ihm zu der Helix. Galen versteckte seinen rechten Arm samt dem Artefakt hinter dem Rücken.
»Ki«, sagte er behutsam, »es ist alles okay, wir sind in Sicherheit.«
Sie zitterte immer noch, die Arme um sich geschlungen.
»Was war das? Was ist passiert? Was hast du getan?«
»Tut mir leid. Ich wollte dich ja warnen, aber es war keine Zeit.« »Und ich hatte keine Ahnung, ob es funktionieren würde«, dachte er.
»Diese Monster«, flüsterte sie. »Ich dachte, ich träume, aber ich kann nicht aufwachen.«
»Ja, ich kenne das Gefühl.« Er versuchte ein aufmunterndes Lächeln. Dabei erinnerte er sich noch sehr genau an seine eigene Panik bei seinem ersten Besuch im Schattenraum. Die Hölle, hatte Efi den Abgrund genannt. Er war damals wie heute geneigt, ihr zuzustimmen. Er tat einen weiteren vorsichtigen Schritt auf Kirai zu. Sie ließ ihn keine Sekunde aus den Augen, als fürchtete sie, er könnte sie jederzeit zurück in die Finsternis schicken. »Meine Leute nannten es den Schattenraum«, sagte er. »Es ist wie so eine Art Horrorvision vom Hyperraum, nur, ich weiß nicht.« Er rieb sich den Hinterkopf. »Ich hab selbst noch nicht alles begriffen. Aber wir sind in Sicherheit, siehst du?« Er deutete zum Scanner. Syndulla lag gute 160 Lichtjahre hinter ihnen. Sie befanden sich irgendwo im Perseusarm, in einem unbewohnten Raumvolumen. Selbst wenn ihre Verfolger sofort aufbrachen, würden sie eine lange Zeit brauchen, um hierher zu kommen, falls sie überhaupt wussten, wo sie suchen mussten. Auf jeden Fall hatten sie die Chance, wieder zu Atem zu kommen. Und es beruhigte ihn zu sehen, dass sich Kirais Anspannung allmählich lockerte. Nicht aber ihre Verwirrung.
»Deine Leute?«
wiederholte sie. »Ist eine lange Geschichte. Ich meine, eine verflucht lange Geschichte. Und ich kenne selbst nicht alle Details.« Sie blickte zu den Sternen.
»Mein Vater
wird uns nicht so schnell finden. Falls überhaupt. Das Schiff, das uns entgegengeflogen ist. Dieses potthässliche Ding. Das war ein Schiff der Druhun. Die Typen, an die er mich verkauft hat. Schätze, er wird ihnen erstmal ein paar sehr unangenehme Fragen beantworten müssen.«
»Werden sie ihn töten?«
fragte Kirai. Galens Gesicht schien die wahrscheinlichste Antwort wiederzuspiegeln. Kirai setzte eine Miene grimmiger Befriedigung auf.
»Gut«,
sagte sie. Er konnte es ihr nicht einmal verübeln. Er wusste, was Ruli Khan mit Leuten anstellte, die ihn enttäuschten. Der Gedanke an Conna Varidur in den persönlichen Folterkammern des Khan hatte durchaus seinen Reiz.
»Willst du sie hören?«
fragte er.
»Meine Geschichte?«
Kirai sah ihn an, öffnete die Lippen. Doch statt ihrer Antwort hörte er das alarmierte Piepen des Scanners.
»Verdammt«,
murmelte er. Kirai saß kerzengerade in ihrem Sessel.
»Was ist los?«
flüsterte sie, spürbar unsicher, ob sie die Antwort hören wollte.
»Wir sind doch nicht ganz allein, wie es aussieht.«
Garland befahl dem Schiff, ihm einen vollen Scan der Umgebung zu geben. Nein, sie waren nicht allein. Ein Dutzend Objekte näherte sich ihnen von Achtern. Sie flogen parallel zu ihrem Vektor, nur wenige 10.000 Kilometer entfernt. Aber es waren keine Schiffe, auch keine Kometen. Es war überhaupt nichts, das er jemals mit eigenen Augen gesehen hatte, oder ein Großteil der Bewohner der Milchstraße. Er gab ein winziges, ungläubiges Lachen von sich.
»Ich fass es nicht.«
Kirai klang, als traute sie sich nicht selbst hinzusehen.
»Was ist das?«
sagte er strahlend und projizierte die Objekte auf den Holoschirm. Kirai erstarrte. Sie schnallte sich ab und stand auf, ging so dicht sie konnte an das Holo heran. Ihre Lippen bewegten sich stumm, ihre Augen glitzerten feucht.
»Sind das...« hauchte sie.
»Jep«,
Garlan lächelte, stolz darauf, der Erste zu sein, der ihr dieses Wunder zeigte. Sie flogen hinter ihnen her wie Quallen aus lebendigem Glas, das aus sich selbst heraus leuchtete. Jede von ihnen so groß wie das Elfenbeinschiff und größer. Sonnenwanderer. Ihre kuppelförmigen, transparenten Schirme vorausgerichtet, schwammen sie durch das Vakuum, angetrieben von weißem Feuer, das an den Spitzen ihrer rückwärts gerichteten Tentakel leuchtete und aus interstellarem Wasserstoff gewonnen wurde, den sie in ihrem Inneren fusionierten. Sie schienen keine Angst vor dem Schiff zu haben. Im Gegenteil, einige Mitglieder des Schwarms näherten sich neugierig oder grüßend der Maschine.
»Vater der Sterne«,
flüsterte Kirai, die Hände zusammengelegt und an ihr Kinn gedrückt.
»Vater der Sterne«.
Sonnenwanderer. Niemand wusste, ob sie natürliche Geschöpfe waren oder das Produkt irgendeiner vergangenen Zivilisation. Aber sie waren selten. So unglaublich selten wie kaum etwas im Universum. Es gab Lieder über sie, Märchen und Legenden, einige davon fast so alt wie die Zeit selbst. Garland spürte eine Gänsehaut, die seinen Körper hinablief. Der Anblick rührte etwas in ihm, brachte sein Herz zum Singen. Er war nicht abergläubisch, aber wäre er es gewesen, dann hätte er den Anblick für ein gutes Omen für seine weitere Reise nach Viridis gehalten. Und er war einmal mehr dankbar, unendlich dankbar, Teil eines Kosmos zu sein, in dem es noch Geheimnisse gab, in dem Geschöpfe wie die Sonnenwanderer lebten. Einer plötzlichen Eingebung folgend, ließ er sich eine Projektion ihrer Flugbahn zeigen. Anscheinend hatten sie ihren Ursprung in einer weißen Zwergsonne, gut 4,5 Lichtjahre von hier entfernt. Die Wanderer, so hieß es, wurden im Herzen von Sonnen geboren und traten anschließend eine Millionen Jahre währende Reise durch die Galaxis an, in deren Verlauf sie ihre Samen in andere Sterne betteten, nur um anschließend zur Sonne ihrer Geburt zurückzukehren, um dort zu sterben.
»Sie wurden gerade erst geboren«, sagte Garlan. »Ihre Reise hat eben erst angefangen.«
Er wusste nicht, ob Kirai ihn verstanden hatte, aber er hörte sie ein
»Gute Reise«
flüstern und sah sie lächeln, während Tränen ihre Wangen entlang liefen. Im Licht der Sonnenwanderer und des Staunens war sie sehr schön, und es machte ihn glücklich, dass er ihren Herzenswunsch erfüllt hatte, einmal die Wanderer zu sehen, dass er ihr nach all den Schrecken dieses Wunder bieten konnte. Gemeinsam sahen sie zu, wie der gleißende Schwarm das Schiff passierte und zu einer lebendigen, neuen Konstellation in der Schwärze wurde. Garlan drehte sich zu Kirai. Sie stand nur einen halben Schritt neben ihm, unfähig, den Blick vom Holoschirm zu reißen. Er zögerte. Dann legte er seinen Arm um ihre Taille. Sie blickte zu ihm auf, sah ihn an für einen langen Moment.
»Danke«, sagte sie.
»Gern geschehen.«
Weiter kam er nicht. Sie legte ihre Hand um seinen Hinterkopf und zog ihn an sich. Sie küssten sich. Für eine lange, lange Zeit.
Zusammen. Schiff, Kurs setzen nach Viridis, befahl Garlan, als sie sich wieder voneinander gelöst hatten.
Zielort unbekannt, sagte das Schiff. Bitte präzisieren.
Natürlich konnte es mit dem Namen nichts anfangen. Als Garlan zum ersten Mal Fuß auf den Planeten gesetzt hatte, hatte dieser seinen Namen erst vor kurzem erhalten. »Steuer einfach den Kashari-Sektor an«, sagte er. »Den Rest übernehme ich dann.«
»Bestätige. Berechne Kurs für Kashari-Sektor. Hyperraumantrieb wird hochgefahren.«
Die Vitroporen aktivierten sich brummend.
Kurz danach explodierte das All in einer Myriade Farben und fraktaler Muster, die fieberhaft pulsierten. Galen verdunkelte das Außenfenster. Ihm fehlte der Nerv für das Spektakel des Hyperraums. Das Adrenalin in seinen Adern baute sich langsam ab. Er fühlte sich ausgelaugt, erschöpft und vor allem hungrig.
»Viridis?« fragte Kirai stirnrunzelnd.
»Viridis«, sagte er, »ich will dort jemanden treffen.«
»Deinen alten Freund, den du erwähnt hast? Diesen angeblichen Geist?«
»Nicht angeblich. Der Geist ist echt.«
Sie lächelte müde.
»Ach komm schon, bist du nicht ein bisschen zu alt, um an Gespenster zu glauben?«
»Du musst nicht mitkommen«, sagte er, auch wenn ihm der Gedanke nicht behagte. »Wenn du willst, kann ich dich gern irgendwo absetzen. Aber ich fliege nach Viridis.«
Jetzt war ihr Lächeln sehr viel lebhafter. »Ich glaube, du vergisst da eine Kleinigkeit.«
»Nämlich?«
»Das ist streng genommen mein Schiff.«
»Streng genommen ist es das Schiff von deinem alten Herrn.«
»Aber ich habe die Aktivierungscodes.« Kirai deutete auf ihr Armband kommen. »Ohne die wirst du nicht weit kommen.«
»Ich muss dorthin, Ki. Es ist wichtig.«
»Das habe ich mittlerweile auch mitgekriegt.«
»Also?«
»Keine Sorge«, sagte sie, »du wirst deinen Geist schon treffen.«
»Das heißt, wir fliegen dorthin?«
Sie nickte. »Heißt es.«
»Zusammen?«
»Zusammen«, sagte sie, sehr zu seiner Freude. Sie zuckte mit den Achseln. »Mir ist es egal, wohin ich fliege. Hauptsache, es ist weit, weit weg von zu Hause.«
Galen zeigte eine ernste Miene.
»Aber es kann gefährlich werden. Die Helix, ich habe sie immer noch nicht 100 Pro unter Kontrolle. Ich weiß nicht, ob das Ding nicht plötzlich...«
»Was?«, fragte sie. »Explodiert? Implodiert? Hat es überhaupt jemals etwas gemacht, ohne dass du es wolltest?«
»Ich...« Er hielt inne und blinzelte erstaunt. »Nein, hatte sie nicht.«
»Trotzdem, das Ding lässt mich öfter hängen als alles andere. Ich trau ihm nicht.«
»Ich auch nicht«, sagte sie. »Nicht nach dem, was ich vorhin gesehen habe. Aber die Wahrheit ist, für mich ist es überall gefährlich. Wahrscheinlich hat mein Vater sämtliche seiner Agenten informiert. Ich meine, falls er noch lebt. Und ich weiß immer noch nicht, wie er mich auf Akinas Schiff gefunden hat oder wie er Tiro auf die Schliche gekommen ist.«
Sie schloss kurz die Augen, als sie den Namen ihres Freundes aussprach.
»Ki«, sagte er, »ich werde keine Zeit haben, den Bodyguard zu spielen.«
Sie verschränkte die Arme.
»Das verlangt auch niemand. Ich kann auf mich selbst aufpassen.«
Sie musterte ihn ernst, vielleicht auch vorsichtig.
»Oder willst du lieber allein sein?«
Tatsächlich war dies das Letzte, was er wollte.
»Ach ja«, sagte sie, »und nenn mich nicht Ki.«
»Kommt nicht wieder vor«, er grinste. »Okay, vielleicht höchstens ein- oder zweimal.«